Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einfach gemacht. Ihr werdet es direkt gehört haben. Axel lässt sich heute entschuldigen. Axel macht einfach was anderes, aber ich habe mindestens adäquaten Ersatz besorgt für euch, für mich, für Axel. Nico Backspin ist heute dabei. Mein guter Freund Nico Backspin. Moin Nico, schön, dass du dir Zeit nimmst.
Für dich immer, mein Lieber, ist doch keine Frage. Du rufst an, du schreibst, ich bin da. Das ist die Regel.
Sehr schön. Das ist nicht bei vielen Menschen so, das weiß ich sehr zu schätzen.
Ach ja, aber weißt du, ich finde, das gehört zu so einem Grundportfolio an Freundschaft und an engen Verbindungen, wie wir sie haben, gehört das dazu. So nach diesen doch kurzen, aber sich schon sehr lange anfühlenden gemeinsamen Zeiten.
Sehr gut. Vielleicht könnten sich meine Kinder bei dir eine Scheibe abschneiden. Die machen nie das. Zumindest nicht auf Anhieb, was ich sage. Kannst du die mal zur Seite nehmen?
Das ist gar kein Problem. Ich kann Good Cop, Bad Cop, ich kann guter Onkel, ich kann böser Onkel. Ich habe schon alle Varianten durchgespielt, die dafür sorgen, dass dann die Leute spuren, in welche Richtung auch immer. Also wenn du willst, komm mal vorbei und dann kann ich den, wenn du möchtest, entweder, je nachdem wie sie aufgestellt sind, ein bisschen harmonischer versuchen zu erklären, dass sie gefälligst jetzt das machen, was Papa sagt, oder ich sage ihnen, wenn ihr das nicht macht, komme ich wieder.
Böse Onkels, das ist ein gutes Stichwort. Damit hast du nichts zu tun mit dieser Band. Dein Metier ist der Hip-Hop, der Rap. Ja. Du bist also mindestens Deutschlands bekanntester Hip-Hop-Journalist, wenn nicht sogar weltweit. Und das schon seit Jahrzehnten, kann man mittlerweile sagen. Wer dich nicht kennt, bekannt bist du auch aus dem Footballerei-Kosmos. So wie ich, großer Football-Fan, großer Giants-Anhänger. Ich finde es immer ganz spannend, Nico, für Menschen, die dich noch nicht so gut kennen, sie sollen dich ja jetzt auch ein bisschen privater kennenlernen, wie beschreibst du dich berufsmäßig eigentlich selbst? Ich merke, ich habe da manchmal Probleme, wenn mich jemand fragt, und was machst du so beruflich, weil es so divers ist, wie stellst du dich vor, was machst du?
Ist genau das Gleiche. Ich hatte, war letztes Jahr im Herbst, glaube ich, zu Hause ein kleines Fest und dann hat ein sehr guter Freund von mir, den ich seit über 20 Jahren kenne, der aber nichts mit meiner Welt zu tun hat, der fragt mich dann, Nico, sag mal, womit verdienst du eigentlich dein Geld? Und es hat echt so 10 Minuten Erklärung gebraucht, bis ich einigermaßen klar machen konnte, jemandem, der nicht aus meiner Welt ist, wo mein und wie mein Geschäftsfeld aussieht und was ich da mache. Was einfach ja damit zusammenhängt, dass ich bin nicht klassisch Hip-Hop-Journalist. Also ich habe das letzte Mal vor 10 Jahren Text geschrieben. Ich bin so eine Mischung aus Host, Moderator, YouTuber, Consultant, Berater, Ambassador, Influencer, aber dann auch mit einer Produktionsdepartment an der Seite, mit dem wir Videoproduktionen machen. Ich habe 2 weitere Firmen, die sich um komplett andere Geschäfte kümmern. Also am einfachsten ist es immer zu erklären mit, ich mache irgendwas mit Medien und irgendwas mit Hip-Hop.
Du machst, und so kann man es, glaube ich, runterbrechen, das, worauf du wirklich Bock hast, oder?
Ich habe es hingekriegt, ja. Und da bin ich sehr, sehr dankbar für. Und das ist auch etwas, was ich niemals für selbstverständlich nehme, was auch dann schon noch ein bisschen Weg war, obwohl ich relativ früh aus genau diesen Gründen quasi, glaube ich, auch heute da bin, wo ich bin, weil ich irgendwann einfach mal gesagt habe, so, ich mache jetzt einfach mal das, worauf ich Bock habe. Das ist der Anfang von all dem. Ich hab eine Ausbildung gemacht, ich wollte studieren, aus privaten Gründen hat sich das dann für mich relativ schnell erledigt gehabt. Und dann saß ich da und habe so ein bisschen Geld verdient und habe überlegt, dann gab es noch eine private Krise und dann war so, ey, irgendwas läuft hier nicht gerade. So, du musst dich, glaube ich, mal ein bisschen auf dich konzentrieren. Und dann habe ich irgendwann so Shit für Shit immer mehr einfach entschieden, ich mache jetzt einfach das, worauf ich Bock habe.
Was ist denn deine größte Passion eigentlich? Ist es der Sport? Ist es der Talk? Ist es die Musik? Also was treibt dich an? Was bringt dich jeden Morgen irgendwie aus dem Bett? Kannst du das versuchen, in Worte zu fassen?
Das ist ein Wort, Content. Geschichten. Und da geht es mir darum, ich mag gerne Geschichten erzählen. Ich bin neugierig. Die Basis, und das ist so der Einstieg, dass Hip-Hop die geringste Einstiegshöhe war, um sich daran auszuprobieren zu der Zeit, wo ich damit angefangen habe. Denn ich hätte es auch im Sport gemacht, aber da war der Weg dahin, wo ich hin wollte, der wäre unmöglich gewesen. So, mit meiner Vorgeschichte. Deswegen war schon Hip-Hop das Einstiegsfeld. Aber der eigentliche Grund, warum ich es mache, sind Menschen. und das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber es ist so, ich möchte gerne mir Geschichten von Menschen erzählen lassen. Das ist das, was mich im Hip-Hop auch immer angetrieben hat, warum ich auch liebend gerne, ich hatte kein Problem, in die dunkelsten Ecken oder in die härtesten Backstages oder mit den meisten Knastjahren in einem Raum zusammenzusitzen und trotzdem zu fragen, hey, sag mal, warum ist das eigentlich so? Was machst du denn so eigentlich? Und das hat
mich. Warum hast du den denn umgebracht?
Ja, genau. Deswegen ist das im Hip-Hop natürlich auch ein Wild gewesen über die Jahre, was man da so gemacht hat. Aber ich habe insgesamt sehr viel Freude daran, Geschichten aus der ganzen Welt und auch aus allen Perspektiven zu erzählen. Und das mache ich bis heute. Und das darf ich im Hip-Hop lange machen, das darf ich mittlerweile im Fußball machen, im Gaming, in der NFL, im US-Sport, im Basketball, überall. Und das ist das, was du am Anfang meintest. All das, was ich an Hobbys habe, habe ich zum Beruf gemacht. Ich habe im Prinzip kein Hobby mehr. Wenn ich morgen überlege, guck mal, ich war mit Johannes Strate, bei den beiden Champions League Halbfinals jetzt gerade, vor ein paar Wochen, als das war. Und das war eine spontane Idee.
Sagen, nicht im Handball, ja, genau. Im Fußball.
Ja, ja. Fußball Champions League Halbfinale. Erst waren wir da in Villarreal und dann waren wir in Madrid. Das war natürlich privat. Aber trotzdem wird es automatisch dadurch, dass ich es mache und in welchem Kontext ich stattfinde, automatisch auch wieder zu Beruf. Und das ist das, was ich so schön finde, dass ich wirklich mich mit Dingen beschäftigen kann, die ich liebe und dann daraus jedes Mal irgendwie Beruf machen kann.
Axel und ich reden auch viel über Social Media, weil es uns fasziniert, weil es irgendwie auch unser Job ist. Da bist du natürlich auch prädestiniert. Du nutzt vor allem Instagram, würde ich sagen, ist so dein Hauptkanal, die Instagram Story. Die befüllst du täglich, auch mehrfach, nimmst die Leute mit in deinen Alltag, weil du Bock drauf hast, weil du die Plattform auch für dich nutzen willst. Also wie tickst du da so Instagram-mäßig? Weil ich finde dich da sehr transparent und so jeden Tag ist irgendwie anders bei dir. Das finde ich total spannend.
Freut mich als Feedback. Ich bin ein großer Freund von Instagram-Stories, weil genau das, weil ich einfach gemerkt habe, das ist ein einfacher Kanal und es geht ja auch, es ist ja kein Zwang dahinter. Aber wenn Leute wissen wollen, was ich mache, habe ich kein Problem damit, meine berufliche Seite voll transparent zu zeigen, was ich mache, wo ich bin, mit wem ich bin. Denn ehrlicherweise, mein Job führt ja in einer normalen Zeit mich auch dazu, dass ich mindestens die Hälfte der Zeit irgendwo auf Reisen, irgendwo unterwegs bin. Und warum soll ich das nicht dokumentieren und den Leuten irgendwie mitgeben? Ich freue mich ja wie ein kleines Kind darüber, wenn ich in einem Stadion sitze oder wenn ich in irgendeine Stadt fahre, mit dem Zug oder mit dem Auto oder mit dem Flugzeug irgendwo hin, um irgendwo eine Geschichte zu erzählen, freue ich mich immer noch wie ein kleines Kind drüber und dementsprechend will ich die Leute daran teilhaben lassen. Facebook hat mich irgendwann relativ schnell verloren. Ich bin ein riesengroßer Fan von TikTok. Aber ich merke, dass ich brauche noch einen Weg, wie ich das mache, dass ich sich als, und ich formuliere es mal so, als Ü40 ein bisschen auch mit meiner Legacy nicht unangenehm anfühlt, wie ich auf dieser Plattform stattfinde. Das
wobei du, also ich habe dich noch nie tanzen sehen, ja, aber also ja, ich kann mir schon vorstellen, dass du ein ganz guter Tanzbär bist auch.
Da würde ich zum Beispiel gleich eingreifen und das, ne, dann hat man TikTok nicht richtig gesehen. So, das ist das nicht mehr nur.
Ja, ich weiß.
Und genau deswegen ist es so spannend. Und genau das finde ich so geil daran, inklusive der Machart, wie es gemacht hat. Aber einen Weg zu finden, wie ich es zu meinem mache, da bin ich immer noch dabei. Ich hab zum Beispiel. Das habe ich auf Instagram vor 4 Jahren mal angefangen oder so. Ich habe so ein Spleen. Ich folge auf Instagram einer Masse an InfluencerInnen, männlich wie weiblich, und gucke denen dabei zu, wie die ihren Alltag machen. Wie sie fadenscheinig ihre Geschichten erzählen, um dann in der 7. Slide übrigens den TINA20-Code für den Eyeliner oder das Nahrungsergänzungsmittel mit reinzuhauen. Und ich habe da, ich gucke kein Fern, aber ich habe da so eine Freude dran an diesem offensichtlichen Wahnsinn, der da stattfindet. Und das Gleiche geht jetzt auf TikTok genauso los, dass ich da den Leuten bewusst dabei folge und zuschaue, wie sie krampfhaft versuchen, einen Trend nach den anderen für Likes und für Aufmerksamkeit hinterherzurennen. Und diesen Spleen behalte ich mir und er hilft mir aber auch immer dabei, so mir persönliche kleine Grenzen aufzustellen, so nach dem Motto, nee, Nico, das willst du nicht.
Das machst du ja tatsächlich nicht. Also mir ist leider von dir persönlich in deiner Instagram-Story jetzt noch nie irgendwie ein besonderer Rabattcode eines Nahrungsergänzungsmittels oder einer Intimrasur oder so empfohlen worden. Nee. Das machst du bewusst nicht, weil wenn du Marken verbindest, ist es offline, ne? Also du warst gerade in der Elbphilharmonie, hast da was mit Porsche, richtig?
Ja, genau.
Ein Porsche zusammen auf die Beine gestellt. Also wenn, verbindest du Marken offline, obwohl du sehr online lebst, richtig?
Nein, nee, ist auch schon, inwiefern offline verbinden. Natürlich online. Ich teile ja auch alles auf Social Media, was ich mache. Und die Partnerschaften, die ich habe, die trage ich ja da auch transparent dort weiter. Aber es ist mir halt, also es ist mir total wichtig, immer darauf zu achten, dass die guck mal, ich muss einen Satz vorweg schicken. Journalismus hat in der Vergangenheit ein klassisches Finanzierungsmodell aus Abonnements oder Anzeigen gehabt. Das gibt's nicht mehr. Das ist aber auch nichts anderes gewesen, als entweder hast du eine Community, die dir folgt und bereit ist, dich zu unterstützen, oder du hast Werbepartner, die sich in deinem Umfeld wohlfühlen und dafür Geld zahlen wollen, dass sie auf einer Seite gedruckt werden. Heute ist das Spiel ein anderes, dass du auch wieder ein Umfeld schaffen musst, das aber nicht eine Papierseite ist, sondern ein Social-Media-Bereich, ein gesamtes Brand-Environment, das für Marken sich wohl, dass sie angenehm anfühlt, dort zu sitzen und dort mit Teil zu sein, weil gemeinsam eine Botschaft transportiert wird. Und dazu gehört für mich auch, nicht den Nico 15 Code zu benutzen. Und das mache ich grundsätzlich nicht. Das werde ich auch nicht machen. Und ich habe dir ständig immer wieder diese Angebote und dann sage ich nein. Wenn es aber Brands gibt, und die gibt es ja auch, die einfach Bock auf den Typen im Ganzen haben und so wie ich bin, und deswegen transportiere ich das ja auch authentisch als authentisch genug für ihren Fit finden, dann finden sich auch gemeinsame Wege, wie man Content daraus machen kann, damit es sich auch für die Leute da draußen nicht anfühlt wie, jetzt hat er sich aber eine Maske aufgesetzt und eine Pappnase und hält eine Zahl in die Kamera, sondern es ist immer noch der gleiche Typ.
Man kann ja seine Instagram-Story zum Beispiel auch nur für eine Person sichtbar machen. Jetzt stell dir mal vor, du machst doch mal so einen Rabattcode. Nico20 ist der Rabattcode. Und du lässt diese Instagram-Story aber nur für mich freischalten. Welches Produkt würdest du mir anbieten?
So gemein, das wäre jetzt so ein gemachter Raum, um jetzt irgendwelche gehässigen Witze zu machen. Aber wenn ich ehrlich bin, wäre es eigentlich
einfach gehässig, das
nee,
geht.
Nee, ganz, du kennst mich doch, bin ich doch gar nicht. Es wäre, glaube ich, der Rabattcode für eine NFL-Reise. 8 Tage, 3 Spiele, um dich davon zu überzeugen, mitzukommen.
Ja, das stimmt.
Oder eine Woche in London oder so. Denn, muss ja mal ehrlich sagen, wir kennen uns noch gar nicht so lange und trotzdem haben wir schon sehr schöne Momente miteinander gehabt und ich habe das Gefühl, manchmal das Gefühl, wir kennen uns schon sehr lange, obwohl wir uns noch gar nicht so lange kennen. Ich habe dich einfach wahnsinnig gerne um mich, wenn ich in London NFL besuche oder keine Ahnung, die Vorstellung in Amerika in Stadien zu sitzen, so, da gehört irgendwie Kutsche dazu. Und wenn wir da eine Chance hätten, mit einem guten Rabattcode, von mir aus auch dem Nico100-Code, dafür zu sorgen, dass du mitkommst, dann kriegst du den auch alleine.
Ach, das finde ich nett, Nico. Es hätte jetzt auch sein können, dass du sagst, für dich hätte ich den Rabattcode der schlechten Wortwitze oder so, sodass du dich da auch ein bisschen verbessern kannst oder irgendwie so ein Buch, so mache ich gute Wortwitze oder sowas. Weil das letzte Mal gesehen haben wir uns bei einem Sea Devil-Spiel. Manchmal werde ich auch ausgeschimpft von dir für meine Wortwitze. Obwohl du immer schmunzeln musst
eigentlich. Ja, du wirst von mir ausgelacht, weil die du benutzt, so offenkundig auf dem Elfmeterpunkt immer liegen. So. Und dass der Wortwitz ganz oft aus den 90ern anruft und seinen Wortwitz wieder haben will. Ja, aber genau das gehört ja auch dazu. Genau das gehört ja auch dazu.
Ich bin mir sicher, wir werden auf jeden Fall noch die ein oder andere Footballreise in der Zukunft zusammen machen. Da, wo ich nie gefragt werde, wo du mich nie mit hinnimmst, ist offenbar zu Musikfestivals. Da habe ich gesehen, du warst jetzt vor kurzem in Roskilde.
Kotsche, du weißt auch warum, ne?
Ja, da habe ich so einen guten Musikgeschmack und kann auch noch gut rappen. Ich verstehe das gar nicht.
Ja.
Du warst vor kurzem in Roskilde in Dänemark. Du warst vor kurzem auf dem Splash Festival. Nimm uns da mal mit. Machst du sowas spontan, wenn sich eine Möglichkeit ergibt, donnerst du da einfach hin oder ist das von langer Hand geplant? Also ist das einfach gemacht oder ist das lange geplant?
Mein ganzes Leben. der Titel des Podcasts, ne, ist mir ja klar, dass wir dann irgendwie da hinkommen und die Geschichte dementsprechend auch aufpröseln, ist eigentlich einfach gemacht. Ich habe immer schon einfach nur losgelegt und das halte ich mir bis heute auch frei, dass ich sage immer gerne, gib mir ein Bahnticket oder gib mir ein Flugticket und ich komme mit und dann mache ich mir danach Gedanken, was wir daraus machen können. Und so ist es bei den Festivals auch. Es ist allerdings schon mittlerweile ein kleines bisschen geplant, weil das eine Agentur aus Hamburg ist, mit denen ich seit vielen, vielen Jahren zusammenarbeite, die viele Festivals international begleiten. Und ich weiß jetzt schon, dass ich nächstes Jahr zum Roskilde fahre. So. Aber es ist trotzdem einfach, ich fahre hin, ich habe einfach Bock. Ich muss jetzt nicht groß drüber nachdenken, okay, wie mache ich da ein Business Case draus oder welchen Content muss ich unbedingt für, nee, muss ich nicht. Ich mach was und ich werde auch was machen und das mache ich immer. Aber das findet sich entweder in einer Idee, die man lange plant oder auch manchmal spontan vor Ort. Und ich finde, eins der größten privaten Güter, die ich in meinem Leben, also eine der schönsten Dinge, die ich in meinem Privatleben erleben darf, sind die, dass ich Menschen und Orte auf der ganzen Welt gesehen habe durch meinen Beruf. Auch durchs Private irgendwann, weil der Beruf dazu geführt hat, dass ich privat dann auch noch mehr reisen konnte. Aber das möchte ich mir niemals nehmen. Und ich habe das Gefühl, dass mich das jedes Mal weiterbringt, egal wo ich bin, egal welche Erfahrungen ich sammle, irgendwo an einem anderen Punkt der Erde, der nicht mein eigenes Zuhause oder meine eigene Stadt ist oder meine eigene Straße. Und deshalb werde ich immer, wenn es die Möglichkeit gibt, einfach mitkommen. Ich meine, du hast eine Reise vor im September. Ich habe da nichts zu suchen und trotzdem bin ich immer noch am Planen und überlegen, ob ich nicht vielleicht doch spontan einfach mitkomme. Einfach so. Einfach nur, um dabei zu sein und mal zu gucken, was passiert. Und so tick ich. Ich bin auch zum Super Bowl in Los Angeles, bin ich ohne Super Bowl-Ticket geflogen. Ich habe mir einfach ein Ticket gekauft. Ich habe ein Ticket gekauft, habe mir ein Hotelzimmer gebucht und dann habe ich überlegt. Und dann habe ich nach und nach Jobs daraus gemacht und irgendwann auch dankenswerterweise ein Ticket gekriegt. Aber ich hätte mich auch einfach an den Strand in Venice gesetzt und hätte es auf dem Handy angehört.
Ja, aber du, also es war ja schon dein Ziel, logischerweise dann auch ins Stadion zu kommen. Also wenn man schon mal die Atmosphäre schnuppert, dann möchte man wahrscheinlich auch einmal zumindest reinbeißen. Setzt dich sowas unter mentalen Stress, dass du quasi gegen die Zeit dann auch arbeitest, weil du halt irgendwann steigt dieser Super Bowl und du brauchst ja eigentlich ein Ticket? Oder macht es dir, so enger es wird, umso mehr Spaß, weil du dann immer neuere Kanäle irgendwie aufmachen musst, um dann doch noch zum Ziel zu kommen?
Zweites. Ich habe in meinem Leben, wenn Leute meinen Terminkalender sehen und wenn sie wissen, was ich mache und wo ich bin und wie viele Sachen ich gleichzeitig mache, dann reden sie immer von, keine Ahnung, wie du das machst und keine Ahnung, das ist auch alles stressig, ne? Und ich schlafe wenig und das merke ich auch an der Grau meines Bartes, dass ich in den letzten Jahren auf jeden Fall ziemlich viel Stress hatte. Und trotzdem behaupte ich für mich persönlich immer, dass das sehr viel positive Energie ist, weil ich halt Dinge machen kann, die ich lieb und auf die ich Bock habe. Und das gilt für genau diese Projekte auch. Ich habe doch nichts zu verlieren. Mein Leben ist gut, mir geht's gut. Ich konnte mir ein Ticket nach Los Angeles leisten. Wenn das bedeutet, dass ich am Ende in Los Angeles am Strand sitze und nicht im Stadion bin, fuck it, Alter, ich bin in Los Angeles. So, Leute, everything is good. So, ne? Aber trotzdem challenged es mich. Und da bin ich dann, glaube ich, es gibt nämlich zwei andere Merkmale und da bin ich halt nicht einfach machen, sondern bin ich krasser Planer. Und ich bin ziemlich konsequent und wenn ich Ziele habe, verfolge ich die. Und ich weiß jetzt ganz genau, wo ich in 5 Jahren sein möchte. Und ich weiß ganz genau, wo ich in 10 Jahren sein möchte. So an bestimmte Parameter.
Ja, ist das so?
Ja.
Wo müsst ihr denn in 5 Jahren sein? Mit Werder auf dem Bremer Balkon und die Meisterschale hochhalten?
Mit dir Arm in Arm in Südamerika, irgendwo im Rio am Zuckerhut, nachdem wir eine Woche lang Argentinien und Brasilien 25 Fußballspiele in 2020
geguckt haben. Ach, das wäre geil. Ja. Hast du mal so La Bombonera, also hast du mal Buenos Aires Derby gesehen? Da hätte ich total Bock drauf.
Der Kontinent fehlt mir noch komplett. Und das ist, also wenn du mich nach Life Goals, Privatdingen, so, es gibt so 2 Sachen, die ich machen möchte. So. Mhm. Auf jeden Fall, das eine ist eine komplette NFL-Saison und das andere ist Südamerika komplett Fußball gucken und 4 Wochen dahin und alles gucken, was geht. Alle Länder, alles. Einmal komplett durchtrennen.
Das wäre mega. Also dieses La Bombonera mit den fliegenden Toilettenrollen und also das ganze Stadion wackelt, das muss einmalig sein. Ich glaube, mehr Stimmung in einem Stadion geht nicht. oder? Was meinst du?
Weserstadion halt, ne?
Ja, natürlich, ja, das Weserstadion. Wenn Mitchell Weiser in 5 Jahren die Schale hochhebt, dann natürlich wackelt dann auch ganz Bremen.
Ja, der kommt ja nicht, ne? Das wird ja nichts, glaube ich.
Ist das vorbei?
Obwohl, wenn das hier ausgestrahlt wird, ist es vielleicht schon wieder durch. Aber es, ja. Es ist ja noch, it's depending.
Okay. Aber das finde ich eine gute Bucketlist. Das könnten wir beide mal ins Auge fassen. Da wäre ich auch sofort dabei. Einfach machen.
Ja, ich finde, ergibt sich ja, das ja genau. Spontan. Ja, und ganz ehrlich, ich glaube, guck in deinem Freundeskreis um dich rum. Du kennst auch genug von den Leuten, die ein bisschen mehr lamentieren, die ein bisschen vorsichtiger sind, die sich vielleicht auch leisten können, aber dann auch trotzdem nicht machen. Und ich denke mir, nee, Alter, los, flieg einfach mal. Klar ist Istanbul eine stressige Stadt, aber flieg einfach mal nach Istanbul und guck mal, dass du mal ins Stadion kommst. So, und dann guck dir mal ein Fußballspiel an oder setz dich einfach mal an den Strand oder geh einfach mal essen. Mach mal einfach irgendwas dieser Art. Und du wirst Dinge sehen und erleben, die dazu führen, dass du die Welt mit anderen Augen siehst. Und sind jetzt die schönen Momente. Ich durfte mal für eine NGO nach Haiti fliegen und hab direkt nach dem Erdbeben eine halb zerstörte Insel quasi gesehen. Und wir haben in so einem Slum, haben die ärztliche Versorgung gemacht und ich habe das begleitet. Das war so relativ spontan. Habe ich einfach gemacht. Bin einfach mit. Mhm. Und habe das dann dokumentiert und habe dann eine Geschichte für so eine Zeitschrift gemacht, die in meinem Konglomerat herausgegeben wird. Und das war die krasseste Erfahrung in meinem Leben.
So, glaube ich.
Dieses Bewusstsein darüber, wie viel Armut, wie viel Selbstverständlichkeiten man hier hat und wie viel Armut da ist und wie wenig und wie zufrieden und welche tatsächlichen Sorgen und Ängste dort vorherrschen. Und das führt dazu, dass ich zu Hause denke, Alter, ja, okay, ja, ist dein Parkplatz, ja, komm, rote Ampel. Meinst du wirklich, dass wir uns jetzt darüber streiten müssen, wer in dieser Schlange jetzt schneller ist? Alter, ja, komm, dann geh vor. Weil, oder jetzt wird's politisch, aber ne, können wir gleich wieder zumachen. Da gibt's so viele Dinge, wo ich mir denke, alter Schwede, setz dich mal in ein Flugzeug, flieg mal an die andere Ende der Welt, guck dir mal an, was da los ist und dann sag mir nochmal irgendetwas dafür, dass du hier ein Problem hast.
Nochmal einmal kurz zurück zu Roskilde, da hast du uns ja mitgenommen, gestartet mit der Autofahrt. Da ist mir aufgefallen, die Impressionen aus dem Auto waren unterlegt mit Musik von Post Malone. Post Malone ist auch auf dem Roskilde aufgetreten, den hast du dir auch live angeguckt. Das überlegst du dir dann schon, weil deine Vorfreude auf Post Malone groß ist, also um quasi so einen Post Malone-Tag zu machen?
Respekt, mein lieber Kutsche. Man muckelt. Du könntest in meinen Augen auch investigativ für eine große Tageszeitung arbeiten, falls du das nochmal vorhast. Ich glaube,
das ist eine ganz gute.
Okay, stimmt.
Dann doch ein bisschen Storytelling natürlich, das du da betreibst.
Ja, 100%. Ey, ich mache mir bei jedem Ding Gedanken, was ich mache. Bei jedem Winkel, über jede Länge, jede Art. Ob die Leute es gut finden, ist die andere Sache. Aber ich versuche schon eine gewisse Ästhetik und eine Stringenz zu. Deswegen mache ich jeden Morgen fucking Selfie von mir. Das mache ich nicht, weil ich jeden Morgen sagen will, hey, guck mal, was für ein geiler Typ ich bin, sondern weil ich irgendwann überlegt habe, ich brauche einen Startpunkt für eine Story. Und was ist der Startpunkt vom Tag? Moin, ich bin wieder da. Schön, dass ihr alle da seid. Und die zweite Seite ist dann, damit ich klar machen kann, ey, heute ist übrigens Dienstag. Das heißt, ich nehme eine Situation, in der ich mich befinde und dann schreibe ich da Dienstag drüber. Und dann fange ich an, Geschichte zu erzählen von dem, was moin Dienstag passiert. Das ist, weiß ich, da bin ich zu pedantisch, glaube ich. Und dann auch wieder an der Stelle zu organisiert und zu strukturiert.
Ja, und dann musst du natürlich auch dokumentieren, wie deine Haare täglich liegen. Oder?
Ja, ja. Also ich habe heute Morgen extra rasiert für dich. Ich hoffe, du siehst es. Es glänzt.
Ja, ich sehe es. Es glänzt richtig.
Ja, habe ich für dich gemacht.
Und, das habe ich dir schon erzählt, als wir uns letztens getroffen haben, das hat ja offenbar nicht nur mich überrascht, sondern eine Menge Leute. Du hast auf dem Roskilde im Zelt geschlafen. Da, Frage 1, die hast du mir nicht beantwortet, als wir uns gesehen haben. Wie war das Hochkommen? Ist ja doch schon niedrig, so eine Luftmatratze. Und Frage 2, warum hast du uns keine Fotos von deinem Schlafplatz gezeigt? Man sah dich nur einmal so aus dem Zelt gucken. Ja. Und das hat ja offenbar mehrere Menschen überrascht. Hast du echt im Zelt geschlafen, Nico?
Ja. Ja, das gehört ja, dass ich grundsätzlich sage, ich schlafe nicht im Zelt. Und nein, ich bin noch nicht der Typ für im Zelt schlafen. Das Roskilde-Festival ist aber 140.000 Menschen und die Stadt ist kleiner. Das heißt, es gibt nicht wirklich genug Schlafplätze. Deswegen hat das Roskilde-Festival irgendwann dafür gesorgt, dass alle auch Beteiligten und in / Medien, die dann schon da vor Ort, die werden hospitiert. Aber die sagen halt, hier, wir stellen ein Zelt zur Verfügung. Und ich habe kein Zelt aufgebaut, ne? Da steht ein Zelt in einer ruhigen Ecke in der Nähe vom Waldrand mit sauberem Drumherum. Ich gehe da rein, da ist die Luftmatratze aufgepuppt, da liegt mein Schlafsack schon aufgemacht da drin und so. Und dann kann ich da reinschlüpfen und gut ist. Das ist der einzige Grund, warum ich es da mache. Weil es so ein kleines bisschen zum Gesamt-Happening Roskilde dazugehört. Die Art und Weise, wie die Camping zelebrieren. Du kannst da 100 Tage vor Festivaleröffnung, kannst du auf den einen Campingplatz, den sie dafür schon freigeben, kannst du schon aufs Gelände rauf und kannst hier eine Hütte dahin bauen, wenn du willst. Das ist total geil, was die, also wie fortschrittlich auch dieses Festival ganz viele Punkte denkt. Und ich bin gerne da. Und ich weiß nicht, ob ich mir vielleicht nächstes Jahr dann doch mal versuche, ein Apartment zu suchen in Roskilde oder ein Airbnb, um dann doch mal ein bisschen gemütlicher zu schlafen. Aber so schlecht ist es halt auch nicht. Das Kleingedruckte ist halt, dass du halt ab 5 Uhr ist es wach, ab dann ist alles orange. Und dieses Zelt war orange. Ne? Das heißt, ich schlafe mit Schlafbrille und spätestens ab 7 Uhr geht nicht mehr, weil die Sonne das Ding so heiß macht, dass du denkst, du stirbst gleich. Also dich wenden musst, weil das Hähnchen von der einen Seite braun gebraten ist. Aber selbst das gehört alles so ein kleines bisschen dazu. Was ich niemals machen würde, ist klassisches Camping, was dann auch in den Favelas immer so stattfindet, wo du siehst, Alter. Nee, dafür bin ich zu alt.
Gibt es noch ein Festival, ein Musik-Happening, was du auf jeden Fall noch besuchen möchtest? Coachella als Beispiel wird mir jetzt in den Kopf kommen. Da habe ich dich noch nicht gesehen oder reizt dich sowas nicht?
Doch schon, hundertprozentig. Auf jeden Fall wäre Coachella was, Tomorrowland, so diese ganzen großen. Ich war auch noch nie auf dem, wie heißt das nochmal, in England? Haben wir jetzt gerade auch am Wochenende.
Glastonbury.
Da ist es auch wieder, das ist diese Grundenergie, die ich mein ganzes Leben in mir haben werde. Einfach machen. Ey, gib mir eine Chance, da hinzugehen. Dann bin ich einfach mal da, habe ich Bock. Will da einfach mal hin. Ich will einfach mal gucken, wie das ist. Und dann habe ich nächstes Mal vielleicht noch eine Idee, was man daraus machen kann. Das wird auch immer so bleiben. Ich bin aber auch alleine schon durch das, was ich so an Möglichkeiten habe, immer sehr, sehr dankbar. Also ich habe nächstes Jahr die Möglichkeit, da wieder hinzufahren zum Roskilde-Festival. Wir haben jetzt schon andere Pläne als dieses Jahr. Und ich fahre dieses Jahr im August nochmal zum Sziget-Festival, das in Budapest stattfindet. Was nochmal ein anderes Festival ist, da muss ich auch nicht im Zelt schlafen. Aber es macht wahnsinnig viel Spaß, vor Ort zu sein. So. Und es hat nichts direkt mit Hip-Hop zu tun.
Wer tritt da auf? Wer sind da die Main Acts beim Sziget-Festival?
Keine Ahnung. Ich hab mitgekriegt, dass Justin Bieber tritt auf. Und mehr weiß ich nicht. Aber das ist auch der nächste Punkt. Das ist mir egal. Also ich freue mich, ich weiß, da werden irgendwie großen Weltstars sein, die dann vor 80.000 Leuten spielen. Aber mir ist das Gesamtfestival drumherum. Und die Faszination aus, das Land wird regiert von einem. Kannst du Dinge piepen, sonst piep ich selber. Piep. Und mitten in diesem Land, mitten in seiner Hauptstadt ist ein Festival, das diverser und multikultureller gar nicht sein könnte. Auf einer Insel. Einmal im Jahr, eine Woche. So. Das liebe ich.
Cool wäre natürlich, wenn du da unseren gemeinsamen Freund Chris Rodriguez triffst, der vielleicht ja sogar mit Zoe Wees da auch dann gerade auftritt. Der ist ja, war jetzt auch gerade in Stockholm bei irgendeinem Festival.
Ah, weißt du, ob er da ist?
Das wäre cool. Kann ich mir gut vorstellen, oder?
Ich habe keine Ahnung, wenn sie da auftritt, auf jeden Fall. Also ich bringe immer jedes Jahr Deutschrap dahin. So. Das habe ich die letzten Jahre immer gemacht, das mache ich dieses Jahr auch wieder. Audio 88 und Yassin werden da sein. Und da freue ich mich drüber, weil ich mit denen auch immer so ein kleines bisschen kläre, ey, bitte, wenn ihr die Chance, ihr macht Gig, ja, und das, ihr kriegt auch bla, aber nutzt die Zeit. Bucht vielleicht noch einen Tag länger. Das ist ein Wahnsinnsfestival. Das macht richtig, das ist mit nichts zu vergleichen, was du sonst in Deutschland kennst. Die Speerspitzen hier, Rock am Ring, Rock am Park, Roskilde, Southside und Hurricane und so. Nee, das ist geil. Sziget ist geil, Roskilde ist geil. So, deswegen nehmt die Chance wahr, wenn ihr da sein könnt und guckt es euch an.
Kannst du nicht auch King Kutsche mal nach Ungarn bringen?
Du bist jederzeit herzlich eingeladen.
Ich meine auch schon mit Singen dann und so.
Auf gar keinen Fall. Das kann ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren.
Das ist natürlich schade.
Aber ganz ehrlich, Kutsche, wenn du ehrlich zu dir selber bist, wenn du in den Spiegel guckst, dann weißt du das selber.
Das stimmt, das stimmt. Das war ja auch ein bisschen Satire, ein bisschen Ironie, aber es macht auch Spaß, damit dann an der einen oder anderen Stelle, vor allem wenn man mit einem Hip-Hop-Journalisten spricht, damit zu spielen.
Ja, Kutsche, aber wir sind Freunde und an der Stelle muss ich, da bin ich kein Hip-Hop-Journalist, da bin ich Freund und da muss ich dich vor dem
Beschützer eigentlich.
Genau, muss ich dich vor dem bewahren, was du da, in welches Verderben du da slidest. Das geht nicht.
Ich möchte mit dir gleich nochmal über TikTok sprechen. Eine Frage, die ich aber eigentlich seit Anfang unseres Gesprächs habe, weil du meintest, du interessierst dich für Geschichten, du interessierst dich für Menschen, du willst mit Leuten dann auch sprechen, ihre Geschichte vielleicht auch verstehen. So rückblickend, gab es ein Interview mit irgendjemandem, vor dem du überdurchschnittlich aufgeregt warst, weil du wirklich weißt, der hat irgendwie eine besondere Geschichte und da, der war auch mal so ein bisschen vom Weg der Legalität abgekommen und muss ich vielleicht ein bisschen aufpassen, was ich so frage. Erinnerst du dich da an ein Gespräch?
Ja, aber das ist ganz zu Beginn meiner Karriere gewesen. Ich habe eigentlich kein Lampenfieber, ich bin nicht aufgeregt, ich habe so eine Form von Respekt vor den Menschen. Und die behalte ich auch immer. Und so trete ich auch den Leuten gegenüber. Aber ich habe, mir ist es vollkommen egal, wie viele Erfolge du hast und wie viel Geld du gemacht hast. Und natürlich ist es dann eine Ehre, wenn man spricht. Aber es ist scheißegal, ob es der Bundeskanzler ist oder ein Rapper X. So, jeder hat Stärken und Schwächen. Und mir geht es immer darum, beides so herauszufinden. Und deshalb darf ich nicht so viel Angst davor haben.
Und aber es gibt jetzt kein Interview mit irgendeinem Rapper.
Doch, da wollte ich gerade hin.
Wo du auch lange für gekämpft hast oder keine Ahnung.
Nee. Doch, wir haben, und das meine ich ja, am Anfang der Karriere gibt es eins. Und da ging es um 50 Cent und das war noch für Specs Magazin. Und dort haben wir, ich glaube, 5 Stunden gewartet. Sind 5 Stunden lang hingehalten worden. Und aus 45 Minuten Interviewzeit für eine Coverstory sind am Ende noch 15 geworden, die das Management uns noch zur Verfügung gestellt hat. Und wir waren irgendwann so auf, Alter, ja, fuck it, jetzt sind wir so lange hier. Dann machen wir es halt trotzdem. So. Und dann kommt er rein und natürlich denkst du, das ist 50 Cent und der ist 9-mal angeschossen und das ist ein motherfucking Gangster. Und der sagt in einer Stunde Interview, die wir dann gemacht haben, nicht ein Schimpfwort, ist höchst zuvorkommend, sehr rücksichtsvoll uns gegenüber. Offensichtlich auch mit dem Bewusstsein darüber, dass wir sehr lange auf ihn gewartet haben. Und dann kam nach 20 Minuten seine Tourmanagerin rein und nach 25 Minuten seine Tourmanagerin rein und nach 30 Minuten und dann meinte er irgendwann, ich entscheide, wann dieses Interview zu Ende ist. Und dann ist sie gegangen und wir haben eine sehr, sehr starke Story gemacht. Und vor dem hatte ich wahnsinnig viel Respekt, weil es halt, ich unheimlich jung war noch, am Anfang meiner Karriere und das war natürlich ein Riesenfund. Die Situation hat mir aber im Ganzen beigebracht, dass es vollkommen egal ist. So. Ob jetzt Weltmeister oder Newcomer, ist vollkommen egal. Du musst versuchen, den Menschen, oder das ist mein Job oder meine Idee, die ich habe, du musst versuchen, die Menschen zu erklären und die Geschichte zu erzählen.
Ich bin so ein Boris Becker-Jünger, also wir sind ja im selben Jahr geboren, ich weiß nicht, wie es dir damals ging, aber ich war da auch dabei, also am Fernseher natürlich, als er dann das erste Mal irgendwie Wimbledon gewonnen hat. Ich fand Boris Becker immer cool und habe ihn dann mal getroffen in einem Hamburger Hotel für ein größeres Interview für die Bild am Sonntag damals. Und ich weiß nicht, ob du es nachvollziehen kannst, da hat es schon so eine gewisse Aura, also wahrscheinlich nur für mich, also so eine Ausstrahlung irgendwie. Kam natürlich auch viel zu spät, aber als er dann in dieses Hotelzimmer kam, war es schon so, boah, cool.
Ja, ich hätte null Respekt vor Boris Becker, glaube ich, weil ich früher schon unangenehm fand und die Legacy und die History in the Making ja zeigt, dass er einfach eher ein paar Schläge auf dem Hinterkopf verdient hat, bei all dem, was er in seinem Leben gemacht hat. Wenn ich aber bei Dinge oder Interviews, die ich noch nicht gemacht habe, in der Kategorie Grabe, was ich auch immer wieder erzähle, dann ist es bei mir Jay-Z. Und ich glaube, vor dem, da hätte ich auf jeden Fall, also sagen wir so, da wäre ich auf jeden Fall Welten angespannter als an ganz vielen anderen Stellen, weil ich mir denke, okay, das ist der Typ, der mich seit 25 Jahren begleitet und der einfach in allem, was er macht, nehmen wir mal ein bisschen das Privatleben raus, wo er mal Fehler gemacht hat, an denen er dann aber auch sich verändert hat. Aber im Gesamtpaket zu oft die richtigen Entscheidungen trifft, in der Art und Weise, wie er es macht und das zu oft deckungsgleich ist mit dem, wie ich es mir wünschen würde von einer Person dieses Standings. Und da hätte ich wahnsinnig
viel Respekt. Ist Jay-Z eine Inspiration für dich?
Ja, ja, schon. Das muss ich ehrlich zugestehen. So, und ich habe keine Vorbilder. Das ist mir, Mann, Alter, ich hab auch alles schon, also wenn ich jetzt zum Beispiel zurück in Rap gehe, ne, ich habe auch alles schon gesehen. Da kann mir keiner, ja, ich weiß, du bist der Krasseste. Ja, ich weiß, du hast das gemacht. Ja, ich weiß, du hast so viel. Ich saß schon vor 10 Jahren mit 1000 Jahren Knast im Backstage und habe Gespräche mit den richtigen Leuten, also mit den echten Leuten geführt. Und da ging es nicht darum, dass sie mir erzählen, dass die Rapper gar nicht echt sind, sondern ich habe von denen einfach, vor dir habe ich Respekt. Junge, wenn ich mit dir, dann liege ich hier auf jeden Fall morgen irgendwo mit Betonfüßen in der Elbe. Das habe ich schon verstanden. Aber so ansonsten ist ganz viel Show und Entertainment immer mit dabei und damit kannst du mich nicht beeindrucken.
Aber du hast durchaus schon Interviews auch in Gefängnissen geführt.
Nee, noch nie im Gefängnis. Immer nur im Backstage von Konzerthallen. Okay. Und wenn der eine Rapper da war und seinen Freundeskreis eingeladen hat, dann saßen da im Zweifel auch mal Leute, ne? Mhm. Die schon ein paar Jahre Knast hinter sich hatten oder ein paar kriegen oder gerade drin sind oder wieder rauskommen oder noch nicht rein wollen. Ich habe alles schon gehabt.
Gibt es neben Jay-Z noch jemanden, den du unbedingt gerne irgendwie nochmal treffen würdest, interviewen würdest?
Zinedine Zidane. Das ist der zweite auf der anderen Seite. Ich glaube, es gibt keinen Fußballer, den ich beeindruckender finde. Fußball ist für mich viel. Das ist natürlich auch Kampf. Aber jetzt wird es auch wieder ein bisschen pathetisch. Fußball ist für mich nicht Tore schießen. Mhm. Fußball ist für mich dirigieren. Und deswegen habe ich ja immer mehr Freude an den Zehnern und den Sechsern gehabt. Und ich liebe diese ganzen, auf TikTok geht das gerade ganz wild in meiner Bubble. Ich sehe jeden Tag 3 Ronaldinho-Revival-Videos, was der mit dem Ball gemacht hat. Ich sehe immer wieder Zidane und die Art und Weise, wie ein Dirigent über den Platz gegangen ist. Und das liebe ich.
Mit Johann Miku hatte Werder ja auch jahrelang einen guten Regisseur und einen Landsmann von Zidane.
Ja, und es gibt ja auch nicht wenige, die sagen, wenn Zidane nicht gewesen wäre, wäre Miku auf jeden Fall erfolgreicher gewesen. Er war halt die Nummer 2 hinter Zidane.
Okay. Aber da sind wir schon bei TikTok. Das finde ich spannend, weil du sagst, dass dir irgendwie so Fußballvideos und so Zehnervideos ausgespielt werden. Kommt es dir auch manchmal so vor, so geht es mir, dass du dann auch erschrocken bist von diesem Algorithmus? Also, dass so eine App genau weiß, auf was für Videos du stehst?
Ey, ich habe mal einen großen Fehler gemacht. Es gab mal so eine Challenge. Da haben Mädels auf der ganzen Welt mit entsprechendem körperlichen Vorzügen so ein Rap-Part von so einer Rapperin, I got a small waist, pretty face and a big bang. Und das geht darum, dass sie sich in die Hüften fassen, dann ihr Gesicht, dass sie hübsch sind und dann sich umdrehen und ihren Hintern wackeln lassen. Und ich wollte, also erstmal habe ich mir das Video angeguckt, okay, krass, also dann immer wieder, da habe ich nach 3, 4, 5 davon, da habe ich den Song gesucht, dann habe ich den Hashtag eingegeben, habe dann diese Videos gesehen, bis ich dann irgendwann herausgefunden habe, wie der Song hieß. Das hat dazu geführt, dass mein Algorithmus danach mir halt wirklich nur noch Videos dieser Art gezeigt hat, was ein bisschen unangenehm war, worauf ich dann den Algorithmus austricksen musste und mir, ich glaube, was habe ich denn da gemacht? Ich glaube, Kochen? Ja, ich glaube, ich habe Kochvideos geguckt und habe dann einfach den Algorithmus zurück ausgetrickst und habe mir Pasta-Videos angeguckt, um wieder den bisschen zu regulieren, damit ich nicht die ganze Zeit dieses Video sehe. Also es ist schon erschreckend, was das Handy genau weiß. Und ich habe auch schon von TikTok gelernt, wir sollten auf jeden Fall immer in mehreren Accounts denken. Denn wenn man keine Ahnung, seinen Algorithmus schützen möchte, weil man gerne alles über Fußball erfahren möchte, dann sollte man einen Account für Fußball haben und nichts anderes gucken.
Wo ich uns beide sehe, ehrlich gesagt, weil du auch meintest, du weißt noch nicht so genau, wie du diese App für dich nutzt. Kennst du dieses alte Ehepaar, wo sie dann sagt, wir freuen uns. Ja, wir freuen uns. Mal gucken, was wird. Was wird? Das kennst du auch, ne? Das wird einem ja 100.000 Mal in irgendwelchen Memes ausgespielt. Da sehe ich uns beiden irgendwie auch, oder?
Ja, ja.
Wir stehen vorm Bombonera und dann, wir freuen uns.
Vielleicht gucken, können wir, ich denke gleich weiter. Vielleicht machen wir ein Format draus. Vielleicht sprechen wir mal TikTok und reisen um die Welt und machen das vor irgendwelchen Monumenten auf der ganzen Welt. Immer mit dem gleichen Satz. Und dann reisen wir weiter.
Ja. Ich finde das passend. Nico, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Zum Abschluss würde ich dich noch bitten, noch ein paar Tipps loszuwerden. Wir sagen immer, wenn wir irgendwie besondere Instagram-Accounts finden oder einen besonderen Podcast haben oder irgendwie jemand uns besonders gut, ein Creator auf TikTok gefällt, lass doch auch noch mal so spontan ein paar Tipps hier fallen. Also wem folgst du besonders gern, weil du dich, weiß ich nicht, besonders gut informiert, besonders gut unterhalten oder was auch immer fühlst?
Ich lass mich da treiben. Ich könnte jetzt unsere eigenen Formate alle erzählen, weil da bin ich konkret dann auch mit drin und das verstehe ich. Aber ansonsten, ich mache Hashtag-Suchen. Ich suche so nach Themen und lass mich dann davon ein bisschen treiben und guck mir an, was die Leute machen. Aber es ist jetzt noch nicht so, dass ich dann Hauptkonsummittel draus gemacht habe, sondern dann finde ich es mal total faszinierend, Leuten dabei zuzugucken, wie sie in 60 Sekunden Nudelgerichte zubereiten. Dann bin ich peinlich berührt, wie andere Leute versuchen, witzig zu sein, wenn sie es nicht sind. Und dann gucke ich mir Leute an, wie sie tanzen und dann irgendwelche Challenges. Und ich glaube, das ist das, was für mich TikTok spannend macht. Aber direkte Accounts, Followen und so, da bin ich, nee. Dazu gibt es, glaube ich, nichts, was ich wirklich, also wirklich so gut finde, dass ich es immer wieder haben möchte. TikTok fasziniert mich, weil ich alles kriege und ich weiß nicht, was kommt.
Aber gibt es einen Podcast, den du jede Woche hörst? Also du bist ja auch zum Beispiel Ensemblemitglied bei der Bundesliga, wenn die Bundesliga-Saison läuft, bei den Rocket Beans. Also gibt's so einen Podcast, wo du eigentlich jede Folge, jede Woche zuhörst?
Ja, da habe ich einen Geheimtipp. Da habe ich einen sehr, sehr,
jetzt,
sehr, sehr, sehr
guten jetzt Geheimtipp, glaube ich. Da. Okay, jetzt kommt der Geheimtipp.
Ja, genau. Das ist ein Typ, der arbeitet beim ZDF und der andere ist, glaube ich, Musiker und kommt, glaube ich, aus Hamburg. Und die machen zusammen so einen Laber-Podcast jede Woche. Die sind gerade in der Sommerpause. Mann, wenn ich Zeit habe, höre ich Fest und Flauschig und das rauf und runter. Ich habe sehr lange Joko und Klaas und Paul Ripke zugehört. Seitdem Paul das alleine macht, bin ich irgendwie ausgestiegen. Ich weiß gar nicht warum, weil ich auch Paul eigentlich gerne dabei zuhöre, wenn ich seine Wahnsinnswelt mal anhöre. Und ansonsten bin ich ultra viel in dem American Sports Business unterwegs. Ich höre mir gerne Bases Loaded an. Obwohl ich den Podcast nicht so gut gemacht finde, aber inhaltlich sehr informativ und wichtig finde, von Julian Pollersbeck mit so zwei anderen Dudes, die über die Baseball-Major League reden. Ich höre der Footballerei gerne zu, wenn sie über Football reden, damit ich an anderer Stelle schlau schnacken kann und so tun kann, als ob ich Bescheid weiß. Und ich bin großer Fan von Dre Vogt und der NBA. Und das sind ja, guck mal, selbst da ist, wenn ich mal ehrlich bin, so das alles, was ich mir anhöre und dann im Zweifel privat, selbst da ist es wieder beruflich, weil das alles auch wieder einzahlt auf das, was ich da beruflich mache. Und deswegen ist das eigentlich wirklich private, ist fest und flauschig. Und ich glaube, das wird es auch immer bleiben, solange die weitermachen. Entschuldige,
dass ich... Aber das finde ich gut, du hast...
Ja, Entschuldigung, dass ich keinen guten Insider-Geheimtipp habe. Doch, ich habe einen. Pass mal auf, ich möchte mal, wir sind ja auch hier, also sind hier Basketballfans anwesend?
Das ist ein Millionenpublikum hier, mit Sicherheit. Also rein aus der Stochastik wird hier auch ein NBA-Fan dabei sein.
Nee, ich höre gerade das Publikum rufen. Mhm. Ja, NBA. Shattered heißt der Podcast. NBA. Ja, genau.
Wie heißt der?
Shattered. Hope, Heartbreak and the New York Knicks. Erzählt die Geschichte der New York Knicks in den 90ern und warum sie es nicht geschissen gekriegt haben. Ist in sich geschlossen, 8 Folgen. Ich habe erst so, der liegt schon lange da, das ist so ein Urlaubsding, aber ich habe so die ersten 2 Folgen mal so angehört und es ist so ein Gänsehautgefühl für jeden, der 90er Jahre Basketballaffin ist. Und selbst wenn du nicht Knicks-Fan warst und Chicago Bulls-Fan warst, dann kannst du dich in diese Zeit zurückerinnern. Und für jeden, der New York Knicks-Fan ist, ist das hier so, dann sitzt du und weinst, weil weißt, das waren die letzten großen Zeiten. Aber ein sehr, sehr geiler Podcast dafür. Ist auf Englisch.
Sehr gut. Vielen Dank dafür, Nico. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich finde es großartig, dass du deine Hobbys einfach zum Beruf gemacht hast. Finde ich gut. Ich mag das.
Das ist es.
Und dann hören und sehen wir uns hoffentlich ganz bald wieder. Ich freue mich auf die Einladung zum Shiget Festival nach Ungarn.
Ja. Wir sehen uns da. Danke, dass ich hier sein durfte.
Tschüss.